Ich möchte noch aus 1. Könige 18 zur Hinführung auf die Verkündigung lesen. Einen ganzen Haufen. 1. Könige 18, die Verse 1 und 2 und 17 bis 40. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre: Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Und jetzt ab Vers 17 weiter. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte: Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Jungstiere. Sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal: Wählt euch einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, und richtete ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an: Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauterer Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen. Oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk: Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte: Tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, oder eigentlich Yahweh, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Yahweh, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Yahweh, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer von Yahweh herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, Yahweh, er ist Gott, Yahweh, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Soweit, jetzt darf ich dich bitten, Holger.
Ja, ich freue mich, wieder einmal unter euch sein zu dürfen. Und ich möchte gerne heute Fortsetzung machen mit der Betrachtung der Geschichte des Propheten Elia. Die ersten zwei Teile habe ich ja im Februar hier bereits gehalten. Ich habe für den Bruchteil einer Sekunde überlegt, ob ich euch frage, was ihr davon noch wisst. Dann habe ich mir das ganz schnell verkniffen. Denn ich dachte, was weiß ich noch von der Predigt, die ich im Februar gehört habe. Also von daher lassen wir das. Aber ich möchte doch in wenigen Sätzen nochmal skizzieren, was wir hier im Februar gemeinsam über den Propheten Elia bedacht haben. Der Name Elia steht für das Bekenntnis seines Lebens. Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Yahweh. Das ist ein schöner Name. Wenn man Elia gerufen hat, dann hat man ihn gerufen, mein Gott ist Yahweh, komm doch mal bitte. Und dieser Name ist wirklich das Bekenntnis seines ganzen Lebens gewesen. Mein Gott ist Yahweh. Gerade in Abgrenzung von der Umwelt, wo das eben nicht der Fall war. Da war sein Name, sein Leben, sein Bekenntnis eins. Was immer ihr glaubt, wie immer ihr lebt, mein Gott ist Yahweh. Und schon darin wird er mir zum Vorbild und zum Ansporn auch für mein Leben. Und ich denke für uns alle, dass wir ganz klar nicht nur in Worten, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns in unserer Umwelt bewegen, dass unser Leben in Wort und Tat immer wieder dieses eine Bekenntnis ist. Mein Gott ist Yahweh. Und ihn möchte ich ehren, ihn möchte ich bezeugen, ihn möchte ich darstellen, wie Paulus sagt, als Darsteller des Wortes des Lebens inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt. Mein Gott ist Yahweh, Elia. Wir haben auch gehört, dass es Jakobus ganz wichtig war, uns klarzumachen, dass Elia ein Mensch war von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also das, was uns oft so bewegt an hoch und tief, auf und ab, an Anfechtung, an Freude und Traurigkeit. All das, was uns als Menschen ausmacht, auch in unserer seelischen Dimension. Da sagt Jakobus, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er möchte uns damit diese Ausrede abschneiden. Wenn wir Elia und das, was er erlebt hat mit Gott, wenn wir das quasi raushalten, naja, die waren früher eben aus völlig anderem Holz geschnitzt. Nein, nein. Ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ganz wichtig, damit wir nicht denken, das könnten wir so leicht abwehren und aus unserem Leben raushalten. Wir haben dann gehört, dass das ganz prägende Kennzeichen von Elia gewesen ist, dass er ein Mensch war, der vor dem Angesicht Gottes stand. Auch eine wunderbare Aussage. Immer wieder persönlich in unserem Leben, ganz bewusst unser Leben vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Sei das im Wort, sei das im Gebet, aber sei das eigentlich auch den ganzen Tag über, indem wir immer wieder diesen Rückschluss mit unserem Herrn suchen und ganz bewusst in dem, wie wir leben, vor seinem Angesicht stehen, bereit zu sein, auf das zu hören, was er uns sagt, auch auf seine Winke, seine Aufträge zu achten, die er uns für unser Leben geben will. Also das ist auch Programm für unser Leben. Ein Mensch, der vor dem Angesicht Jahwes steht und lebt. Elia war ein Mensch, der ernstlich betete, haben wir weitergehört. Und dass es ein Unterschied ist, ob man betet oder ob man nicht betet. Dass eben nicht alles nur so automatisch läuft, sondern das Gebet auch den Arm Gottes bewegen kann. Ernstlich beten, nicht nur formal, nicht nur erwartungslos beten, sondern ernstlich beten. Elia war auch darin ein Vorbild. Er war ein Mensch, der ernstlich betete und etwas geschah. Und er war deshalb auch ein Mensch, der viele Erfahrungen mit Gott machen durfte. Denken wir an seine Zeit in der Glaubensschule am Bach Krit, mit dieser täglichen Abhängigkeit von der Versorgung durch die Raben Gottes. Täglich immer wieder neu hörendes Flattern, kommen die Raben, kommt die Versorgung, kommt die Hilfe oder kommt sie nicht. Nie die Speisekammer, nie die Vorratshaltung, sondern jeden Tag neu auf die Raben Gottes warten, auf die Versorgung Gottes warten. Und in der täglichen Abhängigkeit von Gott, eben wirklich in der täglichen Abhängigkeit von Gott, Vertrauen lernen und Erfahrungen mit diesem Gott zu machen. Oder denken wir an seine Zeit bei der Witwe zu Zarpat, die entgegen allem Anschein nicht zu wenig, sondern immer noch zu viel Mehl und Öl im Topf hatte. Und wie diese Frau durch Elia erfahren durfte, dass das Fordern Gottes zutiefst ein Schenken Gottes ist. Wie sie auch den letzten Rest an Mehl und Öl für diese eine Mahlzeit lernen musste, im Vertrauen an Gott herauszugeben, dass nicht der leere Anteil in ihren Töpfen ihr Problem war, sondern das kleine bisschen, was noch voll war, das war ihr Problem. Das stand zwischen ihr und einer großen Gotteserfahrung. Und da musste sie lernen, auch diesen letzten Rest an eigenem, an Sicherheit, an dem, was sie noch hatte, herauszugeben, Elia erst zu versorgen, gar nichts mehr zu haben, und dann durfte sie das Wirken Gottes erfahren und erleben, dass als Gott sie aufforderte, gib das noch raus, dass das zutiefst das Angebot Gottes war, sie reich zu beschenken, und dass wir daraus lernen konnten, dass das Fordern Gottes auch in unserem Leben nicht ist, um uns etwas wegzunehmen, sondern um uns frei zu machen, um uns Großes, Schöneres zu schenken. Ja, das war mal kurz zusammengefasst, das, was wir im Februar in diesen ersten beiden Stunden miteinander betrachtet haben. Und jetzt möchte ich mit Kapitel 18 fortfahren. Bei dieser Witwe zu Zarpat, da blieb Elia eine lange Zeit und er hielt sich dort bei der Witwe zu Zarpat vor dem König Ahab verborgen. Und wir lesen dann in Kapitel 18, Vers 1, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort Jahwes zu Elia im dritten Jahr, also, geh hin, zeige dich ab und ich will Regen geben auf den Erdboden. Wir lesen in Jakobus 5, Vers 17 und in Lukas 4, Vers 25, dass diese regenlose Gerichtszeit über Israel insgesamt ganz genau wie lange dauerte? 3 Jahre und 6 Monate. Lest nach. Hier steht im dritten Jahr, wir wissen nicht genau, ab wo sich das berechnet, ob das erst ab seinem Aufenthalt bei der Witwe zu Zarpat war. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit noch verging, bis das dann auf dem Karmel soweit war, dass das durchgezogen war und dass dann der Regen endlich kommen sollte. Wir wissen aber eins aus dem Munde unseres Herrn in Lukas 4, Vers 25 und aus dem Munde des Jakobus in Kapitel 5, Vers 17. Übereinstimmend, dass beide sagen, dass diese Gerichtszeit Gottes, diese regenlose Zeit, ganz genau 3 Jahre und 6 Monate dauerte. Kommt euch dieser Zeitraum bekannt vor? Warum ist es hier wieder unserem Herrn so wichtig, uns zu übermitteln, dass diese Gerichtszeit ganz genau 3 Jahre und 6 Monate dauerte? Warum ist es wichtig? Weil damit der endzeitlich prophetische Modellcharakter des ganzen Geschehens deutlich wird. Denn die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn auf den Ölberg ein letzter Zeitraum von ganz genau 7 Jahren vorausgehen wird. Dieser berühmten 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27. Und dass diese letzten 7 Jahre dadurch geprägt sein werden, dass am Beginn dieser 7 Jahre der Antichrist auftreten, sichtbar werden wird und einen Friedensbund mit Israel führen wird. Und wir wissen weiter, und da kommen wir zu den 3 Jahren und 6 Monaten, dass diese letzten 7 Jahre nicht einheitlich ablaufen werden, sondern dass dieser Zeitraum unterteilt ist in 2 Abschnitte zu je 3,5 Jahren. Und dass die ersten 3,5 Jahre durch die Verführung durch den Antichristen gekennzeichnet sein werden, wo er Israel den Gottesdienst wieder gestattet, wo er den Frieden garantiert, wo er sozusagen in Weiß auftritt, als der große Verführer, als der falsche Messias für Israel. Und dass er zur Mitte der Jahrwoche nach 3,5 Jahren diesen Bund brechen wird, sein wahres Gesicht zeigen wird und dann nicht mehr in Weiß, sondern in Schwarz einherkommt. Er wird sich in den Tempel setzen, sich als Gott anbeten lassen und er wird die Gläubigen aus Israel und auch die dann gläubig gewordenen aus den Nationen nach der Entrückung der Gemeinde, die wird er verfolgen. So wie hier die Isabel die Jahwe-Gläubigen und die Propheten des Herrn in diesen 3,5 Jahren erbittert verfolgt hat. So erbittert, diesen Abschnitt haben wir nicht mehr gelesen heute, dass der Haushofmeister des Ahabs, der ein frommer Mann war, 200 Propheten des Herrn in Höhlen versteckt und versorgt hat vor diesem Zugriff der Isabel. Also diese 3,5 Jahre, die wir hier als regenlose Gerichtszeit haben, sind ein prophetisches Modell auf diese zweite Hälfte der letzten 70. Danielschen Jahrwoche, auf die letzten 3,5 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Gekennzeichnet durch Verfolgung auf der einen Seite, der dann an den Herrn glauben bin hier auf Erden, und zum anderen gekennzeichnet durch viele massive Gerichte Gottes, auch in Form von Naturkatastrophen. Und das sehen wir hier abgebildet in 3,5 Jahren Verfolgung und 3,5 Jahren kein Regen unter Elia. Also auch hier für mich wieder interessant, mal wieder eine Gegenprobe zu machen und festzustellen, aha, dass mit diesen letzten 7 Jahren, die sich in 2 Abschnitte aufgliedern, finden wir auch hier wieder in der Bibel bestätigt als göttlich-prophetisches Modell für das, was kommen wird. In 1. Könige 17, Vers 3, da spricht der Herr zu Elia, verbirg dich, verbirg dich. Und jetzt in Kapitel 18, Vers 1, da spricht der Herr zu Elia, geh hin, zeige dich ab. Also am Beginn dieser 3,5 Jahre hier, verbirg dich, am Ende geh hin, zeige dich. Und so gibt es auch bei Christus eine Zeit der Verborgenheit und eine Zeit der Offenbarung seiner Macht und Herrlichkeit. Und heute leben wir als Gemeinde noch in der Zeit der Verborgenheit Christi. Noch sagt der Vater zum Sohn im Bild gesprochen, verbirg dich. Wir leben heute als Gemeinde mit unserem Herrn noch unter diesem Verbirg dich. So wie es Paulus einmal sagt, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Heute ist nicht die Zeit großer Machtdemonstrationen, Machtentfaltung, großer Massenbewegungen. Heute ist die Zeit der Verborgenheit der Macht und Herrschaft des Christus. Und wir als Gemeinde sind verborgen mit dem Christus in Gott. Doch der Tag wird kommen, wo der Vater zum Sohn und dann auch zu den Söhnen sprechen wird. Geh hin, zeige dich. Geh hin, zeige dich. Und das schreibt eben Paulus in Kolosser 3, Vers 4 auch. Wenn aber Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Die Hüllen werden fallen. Die Verborgenheit wird enden. Es wird dieses Wort des Vaters an den Sohn kommen. Geh hin, zeige dich. Und dann sind wir als Leib des Christus mit dabei. Mit ihm werden wir geoffenbart werden. Das ist ein Riesentag. Und ich freue mich, dass das sich hier in diesem Text schon wieder so wiederfindet. Verbirg dich, geh hin, zeige dich. Das ist die ganze Spannung auch hier in der Heilsgeschichte. Wir lesen in Vers 17. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und Elia sprach: Nicht ich habe Israel in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und du den Baalim nachgewandelt bist. Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? In diesem ersten Satz, den der Ahab nach über 3 Jahren dem Elia entgegenschleudert, da liegt der ganze Frust einer dreijährigen Zeit der Trockenheit und des Gerichtes Gottes. Aber bei allem Verständnis für persönlichen Frust, es ist schon heftig, wie Ahab die Dinge hier auf den Kopf stellt. Ahab hat die Gebote Gottes verlassen. Ahab ist dem Baal nachgewandelt. Ahab hat auf den Ruf zur Umkehr nicht gehört. Und dann kündigt Elia ihm im Auftrag Gottes das Gericht über die Sünde an. Und plötzlich soll Elia schuld sein an dem ganzen Dilemma. Die eigene Sünde als Ursache des Gerichts wird ignoriert. Und stattdessen wird derjenige zum Schuldigen erklärt, der die Sünde beim Namen nennt und das Gericht im Namen Gottes vollzieht. Und hier wird etwas deutlich davon, wie bewusster Ungehorsam gegen Gottes Geboten einen Menschen für Gott und auch für die eigene Situation blind macht. Blind macht. Und taub. Und verstockt. Statt unsere eigene Sünde als Ursache für unser Dilemma zu erkennen, machen wir Menschen, andere Menschen dafür verantwortlich. Und vor allem die Menschen, die im Namen Gottes unsere Sünde beim Namen nennen und nicht bereit sind, diese in der Gemeinde Gottes zu tolerieren. Oder wir machen sogar Gott selbst für unsere Situation verantwortlich. Wie konnte Gott das zulassen? Wann lässt Gott es in meinem Leben endlich wieder regnen? Warum diese Dürre, diese Trockenheit meines Lebens? Unser ganzer Zorn richtet sich gegen Gott und gegen seine Boten. Na, und da Gott oft nicht greifbar ist, da greifen wir uns dann den Elia Gottes. Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Menschen sind schuld. Und solange wir die Schuld bei anderen suchen und nicht bei uns selbst und unserer Sünde, werden wir in unserer eigenen Verhärtung immer mehr versteinern. Und der einzige Ausweg aus diesem Versteinerungsprozess liegt im schonungslosen Bekennen der eigenen Sünde. Ich bin selber schuld an meiner Situation. Ich habe gesündigt. Ich habe dieses Gericht verdient. Gott sei mir Sünder gnädig. Dann und nur so kann alles wieder neu werden in unserem Leben. Es kommt zur Einberufung einer großen Versammlung auf dem Karmel. Und hier soll sich nun erweisen, wer wirklich der wahre Gott ist. Wir lesen in Vers 21, da trat Elia zu dem ganzen Volk hin und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach, wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Mit einem einzigen Satz bringt Elia das Problem auf den Punkt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Man könnte vom Grundtext her auch übersetzen, wie lange hüpft ihr auf beiden Seiten? Oder Wie lange geht ihr an beiden Seiten vorbei? Die Bilder wechseln, aber die Aussage ist immer dieselbe. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten lahmen? Wie lange wollt ihr mal auf die eine und dann wieder auf die andere Seite hüpfen? Wie lange wollt ihr auf einem scheinbar goldenen Mittelweg an beiden Seiten vorbeigehen, ohne euch für die eine oder andere Seite zu entscheiden? Elia ruft das Volk in die Entscheidung. Entweder oder. Entweder Gott oder unser persönlicher Baal, was immer das in unserem Leben sein mag. Entweder leben in der Nachfolge Jesu oder in dem, was Satan uns anbietet. Und er bietet einiges an. Das Hauptproblem unseres Lebens, auch als Christen, auch als Gotteskinder, tun wir nicht so, als wäre das nur ein Problem der Menschen, die noch nicht gläubig sind. Das Hauptproblem unseres Lebens ist unsere Unentschiedenheit, unsere Halbheit, unser Versuch, einen Spagat zwischen Gott und der Welt zu leben. Wir wollen uns nicht festlegen lassen. Wir wollen uns alle Möglichkeiten offen halten. Wir wollen uns je nach Situation auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. So drücken wir das nicht aus, aber so leben wir. Und versucht mal immer wieder Leute, auch im Dienst der Gemeinde, mal festzunageln auf bestimmte Dinge. Ich mache immer wieder die Erfahrung, da wird gewunden wie ein Aal. Soll ja noch ein paar geben. Da windet man sich. Man möchte sich einfach nicht festlegen lassen. Man muss sich das offen halten, wie man gerade in der Situation meint, was einem so gefällt. Halbheit. Im Prinzip auch immer noch die andere Seite, die Welt mit ihren Angeboten mitnehmen. Und Leute, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, wie hoch die Erkenntnis sein mag. Beim Bibellesen werde ich immer wieder, komme ich seit Monaten auf diesen Prozess zurück. Entscheidung. Halbheit. Immer noch Dinge mitzuschleppen und sich letztlich nicht zu entscheiden, obwohl man schon lange weiß, dass das ein Hinken auf beiden Seiten ist. Und so werden wir dann zu Hinkenden, Hüpfenden, an der Berufung, an der eigentlichen Berufung unseres Lebens vorbeilebenden Menschen. Wie lange wollt ihr noch so leben, fragt Elia. Wie lange willst du noch so leben, fragt Gott uns heute. Euch fällt was ein. Ich bin ganz sicher, dass der Heilige Geist euch Dinge zeigt, wo ihr hüpft, wo ihr hinkt, wo ihr lahmt. Und das sind die Punkte, auf die wir in unserem Leben eingehen müssen. Das sind genau die Punkte, die es hindern, dass in unserem Leben die Gegenwart und die Kraft und der Segen Gottes so richtig zur Entfaltung kommen kann. Ich bin sicher, dass Gott euch was zeigt. Und darauf einzugehen und diese Hinkerei einzustellen, das ist das Geheimnis eines erfüllten und vollmächtigen Lebens mit Gott, in dem nicht der Kopf immer voller wird und alles andere klein und schmal bleibt. Wir lesen, und das Volk antwortete ihm kein Wort. Gottes Ruf in die Entscheidung bleibt unbeantwortet. Kein Ja und kein Nein. Da sagt niemand Nein. Niemand hat da Nein gesagt. Aber es hat auch keiner Ja gesagt. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Schweigen, abwarten, durchrauschen lassen. Kein Ja und kein Nein, man will sich nicht entscheiden. Aber das ist gerade der Irrtum. Keine Entscheidung ist nämlich auch eine Entscheidung. Mein Sohn kam gerade zu mir und sagte, er war jetzt so auf so einem Laufband und da ist ihm das aufgegangen, wenn man auf dem Laufband Moment stehen bleibt, geht sofort rückwärts. Erbarmungslos. Das ist ein Bild für das geistliche Leben. Du kannst nicht stehen bleiben. Jetzt machen wir mal ein Stündchen Pause. Sondern wenn du im Glauben stehen bleibst, heißt das, du fällst im Glauben zurück. Das ist zwingend. keine Entscheidung, ist eine Entscheidung. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der kann sich überlegen. Na schön, dass er wenigstens neutral ist, das lebe die Schweiz. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Das müssen wir den Menschen um uns herum sagen und das müssen wir uns selbst klar machen. Es gibt keine neutrale Zwischenzone. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer also auf den Ruf Gottes nicht Ja sagt, sagt damit automatisch Nein. Er verschiebt die Entscheidung nicht, sondern er trifft sie. Das ist das, was wir uns und anderen klar machen müssen. Es gibt hier keinen Mittelweg. Wer nicht Ja sagt, sagt Nein. Das ist die Härte der Situation. Vers 24. Ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Feuer einerseits ein Bild auf das Gericht, andererseits auf den Heiligen Geist und sein Wirken. Der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Und wenn wir das jetzt weiterlesen, was diese Baalspropheten machen. Sie riefen den Namen des Baal an vom Morgen bis zum Mittag. Baal, antworte uns, Baal, antworte uns. Und sie hüpften, tanzten um den Altar. Und sie ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Habt ihr immer jedes Jahr in den Nachrichten gesehen, wie in bestimmten islamischen Glaubensrichtungen, wie dann anfangen, sich alle zu ritzen? Derselbe Geist. Ich denke an den Katholizismus mit den Selbstkasteiungen als Versuch, Gott zu nahen. Was wir hier sehen, ist der klassische Versuch von Religion. Gott durch irgendwelche Leistungen des Menschen zu einer gnädigen Reaktion zu bringen. Das ganze Leistungsdenken menschlicher Religion wird deutlich. Und dann am Ende heißt es, bis sie Blut an sich vergossen. Und wie heißt es im Glauben an unseren Herrn Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat? Der Unterschied zwischen Glaube und Religion. Keine Stimme, niemand antwortete. Und nochmal, keine Stimme, keine Antwort, kein Aufmerken. Das ist das Gericht über die Religion des Menschen. Gut gemeint, ernst gemeint, viel investiert. Dolle Menschen. Wie ernst es religiöse Menschen meinen können. Religiöse Menschen können es unglaublich ernst meinen, unglaublich etwas investieren, anstrengen, bemühen, gut meinen. Gut gemeint reicht nicht. Das ist das Urteil über alle Religionen. Und das müssen wir auch Menschen immer wieder klar machen. Gut gemeint ist zu wenig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg. Alles andere, anstrengen, anstrengen, keine Antwort. Elia in Vers 30 spricht zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk dort auf dem Karmel war einst Jahwe angebetet worden. Es hatte dort einen Altar gegeben, doch der war niedergerissen worden. Und genau diesen niedergerissenen Altar stellt Elia wieder her und knüpft damit an die vergangene Zeit lebendiger Gottesbeziehung wieder ganz neu an. Wie ist das bei uns? Welche Altäre Gottes sind in unserem Leben im Laufe der Zeit niedergerissen worden? Ich denke an unseren ganz persönlichen Umgang mit der Bibel. Ich denke an unser Gebetsleben. Ich denke an unseren Dienst in der Gemeinde. Wie war das einmal in unserem Leben? Wo standen einst die Altäre Gottes in unserem Leben? Wie war unser Tagesablauf, unsere Wochengestaltung? Wo haben wir Gott gesucht, ihn angebetet, ihm gedient? Lächeln wir heute über unsere euphorische Anfangszeit? Denken wir heute, wir sind gereift und weiter? Das war so ein Überschwang des Anfangs. Oder denken wir mit Wehmut an die Zeit zurück, wo unsere Gottesbeziehung noch frisch und lebendig war und nicht in Formeln und Gewohnheiten erstarrte? Neuanfang, Neubelebung, erste Liebe, frische Gottesbeziehung sind möglich. Und alles beginnt damit, dass wir den niedergerissenen Altar Gottes in unserem Leben wiederherstellen und wieder dort anknüpfen, wo einst alles abgebrochen ist, wo immer das bei uns gewesen sein mag. Er stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Elia baut den Altar aus 12 Steinen, ein Bild dafür, dass ganz Israel der Träger der Offenbarung, der Gottesoffenbarung sein soll. Und dann in Vers 34, und Elia sprach, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Das ist schon eine merkwürdige Art, Feuer zu machen. Ich weiß, hier ist die Jungsche Arbeit ja ganz verwurzelt. Ihr habt bestimmt schon viele Lagerfeuer gemacht. Und sogar ich als Berliner weiß, wenn ich Feuer machen will, dann suche ich mir trockenes Holz. Ganz klar. Was ist mit Elia los? Warum lässt der so viel Wasser über den Altar kippen? Elia wollte ja gar kein Feuer machen. Gott selbst wollte das ja tun. Und Gott braucht keine Hilfe und keine günstigen Voraussetzungen, um das zu tun, was er will. Im Gegenteil, Gott handelt mit Vorliebe gerade da, wo alles menschlich unmöglich zu sein scheint. Das Wasser hier sollte zeigen, hier hat sich kein Feuer entzündet, weil Elia irgendwie getrickst hat oder weil durch die lange Trockenheit irgendwie ein Funke übergesprungen ist. Sondern durch das Wasser sollte klipp und klar werden, wenn es hier brennt, dann nur durch Gottes Handeln. Wenn es hier brennt, bei diesem im Wasser abgesoffenen Altar, dann nur durch Gottes Handeln. Und seht, so hält Gott es bis heute. Bis heute. Solange die Situation verheißungsvoll aussieht, trauen wir Gott sein Handeln zu. Das Holz ist trocken. Das könnte Gott hinkriegen. Wir können uns vorstellen, wo Gott ansetzen könnte. Wir haben gute Vorschläge für Gott. Das sieht verheißungsvoll aus, Herr. Da pack an, das wäre ein guter Ansatz. Das Holz ist trocken. Das könnte Gott hinkriegen. Und dann? Dann kommen 4 Eimer Wasser. Die Situation verschlechtert sich zusehends. Und wir verlieren schon unser Vertrauen. Und wir beten. Herr, greif ein, wir beten und wir beten und wir warten auf das, was Gott tut. Und was kommt? Die nächsten 4 Eimer Wasser. Die Situation verschlechtert sich weiter. Wir sind frustriert, wir sind enttäuscht von Gott. Hörst du nicht auf meine Gebete? Und was passiert? Nochmal 4 Eimer Wasser. Aussichtslos. Bei all unseren Gebeten, bei all unserem Hoffen, bei all unserem Vertrauen ist es nicht besser geworden, sondern die Situation hat sich permanent verschlechtert. Wir bemühen uns nach Kräften, Gott unter die Arme zu greifen, und Gott macht einfach nicht mit. Was hat Abraham gedacht, als nach der Verheißung Gottes Jahr um Jahr verging und ein Eimer Wasser nach dem anderen auf seinen Kinderwunsch geschüttet wurde? Was haben Maria und Martha gedacht, als der Lazarus schwer krank war, aber Jesus ja die Nachricht bekommen hat und man stündlich auf sein Eintreffen und sein Eingreifen wartete und Jesus erstmal ruhig da bleibt und wartet, bis Lazarus stirbt und 4 Tage im Grab liegt? Immer dieselbe Linie. Was haben die Jünger gedacht, als ihr Herr ihre ganze Hoffnung mit einmal am Kreuz hing? Wassereimer um Wassereimer auf unsere Hoffnung und Erwartung. Gott gießt Wassereimer um Wassereimer auf unsere Hoffnung und Anstrengung, so lange, bis alles ganz unmöglich zu sein scheint. Und dann handelt er. Dann handelt er. So ist jeder Eigenruhm des Menschen ausgeschlossen. Jede natürliche Hilfe ist genommen. Wir sind ganz und gar auf Gott geworfen. Nur von ihm kann unsere Hilfe kommen und alle Ehre gilt auch ihm. Nichts anderes mehr kann helfen. Und sehen wir unser Leben einmal in diesem Licht, auch in den Situationen, wo wir dastehen wie begossene Pudel. Denk an diese Wassereimer. Warum hat Elia nicht gesagt, nehmt 12 Wassereimer und kippt sie rüber? Er sagt, nehmt 4 Wassereimer. Einmal 4, nochmal 4 und nochmal 4. Also ich hätte gesagt, wäre doch jetzt einfach schnell erledigt gewesen, nehmt 12. Nein, 3 mal 4 Eimer. Da sind wir wieder bei biblischer Zahlensymbolik, die eben auch immer wieder in der Bibel eine Botschaft transportieren möchte. Das Volk Israel hat Gott 3-mal abgelehnt, den Vater im alten Bund, den Sohn in seiner Niedrigkeit und den Heiligen Geist zu Pfingsten. 3-mal wurde der Vater abgelehnt. Und 3-mal erging auch Gericht über Israel, Zerstreuung in alle 4 Himmelsrichtungen. 3-mal wurde Israel in alle 4 Himmelsrichtungen zerstreut, unter den Assyrern, den Babyloniern und den Römern. 3-mal 4 Eimer Wasser über den Altar Israels. Keine Hoffnung mehr für dieses Volk. Keine Hoffnung mehr. Und doch wird der Tag kommen, an dem Gott das Feuer seines Heiligen Geistes über ganz Israel entzünden wird. Und das wird wieder mit einer Gottesoffenbarung auf einem Berg zusammenhängen. Dann ist es nicht der Karmel, sondern dann ist es der Ölberg, nach Sacharja 14, Vers 4. Und wieder wird es nach einer großen Bedrängnis für Jakob geschehen. Seht, nach den beeindruckenden Siegen Israels 1948 und 1967, da schien auch menschlich die Hoffnung für Israel wieder ganz groß zu sein. Und viele dachten, so würde es jetzt weitergehen, bis der Herr kommt. Von Sieg zu Sieg. Und wir stellen fest, spätestens seit dem ersten Libanonkrieg, nein, nein, so geht's nicht weiter. Es werden noch etliche Wassereimer über den Altar des Volkes Israel ausgegossen werden. Und nicht die militärische Stärke wird der Errettung Israels vorausgehen, sondern nach Daniel 12, Vers 7 heißt es wörtlich, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Dann wird es geschehen. Darauf müssen wir uns einstellen, das tut uns weh. Ich muss gestehen, ich sehe die positiven Nachrichten über Israel auch lieber im Fernsehen. Und mir tut es immer wieder sehr weh, wenn ich dann diese Nachrichten bekomme von der großen Bedrängnis. Aber das ist erst der Anfang. Die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes wird der Errettung Israels vorangehen. Und nicht anders ist es bei uns. Nicht anders ist es bei uns. Amen. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein Gott, der unsere Gebete hört. Ein Gott, der unsere Situation sieht, der unsere Gedanken kennt. Und dass du selbst da noch deine Verherrlichung verfolgst, wo die Wassereimer sich über den Altar unseres Lebens ergießen. Dass du da deine große Herrlichkeit und die Offenbarung deiner Kraft und deiner Liebe eigentlich erst so richtig vorbereitest. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir dich heute schon so kennen dürfen und dass der Tag kommen wird, an dem auch dein Volk Israel dich so erkennen wird und an dem du dein dreimal in alle vier Himmelsrichtungen zerstreutes Volk dann wieder zum Dienst an allen Völkern einsetzen wirst und sie dich anbeten werden. Herr, wir preisen dich über deiner großen Liebe, über deinen großen Heilsabsichten. Und Herr, wir bitten dich für unser Leben. Hilf uns raus aus dieser Unentschiedenheit, aus diesem Hinken auf beiden Seiten, aus diesem so viele andere Dinge noch mitnehmen wollen und dann eigentlich an dem vorbeizuleben, was du durch uns tun möchtest. Herr, bitte mach uns zu Menschen, die so ganz und gar dir gehören wollen, Herr. Verzehre alle Steine auf dem Altar unseres Lebens. Verzehre alle Erde, alles eigene, natürliche. Verzehre alles Wasser, alles, was sich gegen das Wirken deines Heiligen Geistes wehrt. Verzehre all das durch deinen Heiligen Geist und mach uns zu Menschen, die dich verherrlichen. Amen.